Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Droht Freiern bald Knast. Für Deutschland ist ein Sexkaufverbot das sogenannte nordische Modell in der Diskussion. Auch das Europaparlament hat sich jetzt für ein solches Sexkaufverbot in Europa ausgesprochen. Das Thema ist krass verhärtet. Da wird um Deutungshoheiten, Interpretationen von Zahlen und Studien gekämpft. Es geht letztlich um die Frage, was hilft Frauen in der Zwangsprostitution? Ist es das freie Kriminalisieren wie in Schweden? Würde das Menschenhandel unterbinden, denen helfen, die eben in der Prostitution sind, ohne das zu wollen? Oder würde die Kriminalisierung das Gewerbe in den Untergrund drängen, Frauen dort eher mehr Gewalt aussetzen? Macht euch selbst ein Bild in dieser Folge, bekommt ihr die unterschiedlichsten Perspektiven auf das Thema von ehemaligen Prostituierten, von politischen AkteurInnen. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es ist ein total umkämpftes Feld. Die einen, die nennen sich ganz bewusst Überlebende. Ja, um klarzumachen, wie schlimm Prostitution ist. Für andere ist Prostitution ein Job wie jeder andere. Die nennen sich dann meist SexarbeiterInnen. Wieder andere sprechen einfach von Prostitution. Ich recherchiere ja für eine Stunde Liebe zu dem Thema schon länger und ich kann euch sagen, bei dieser Debatte wird sowas von geframed, moralisch argumentiert. Viel behauptet übrigens von allen Seiten. Und ich versuche euch heute in dieser einen Stunde Liebe so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven zum Thema Prostitution und wie damit umzugehen ist, aufzuzeigen. Anfangen möchte ich mit zwei Ex-Prostituierten und auch mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Daria, die hat lange als Escort gearbeitet, bis sie seelisch völlig fix und fertig war. Sie war sehr jung, als sie da reingerutscht ist.
Also gegen Geld, da war ich 17 Jahre alt, aber es fing schon vorher an, mit 16 ging es schon los, dass ich mit Männern geschlafen habe, gegen Wohnung oder Essen oder solche Gefälligkeiten eben. Ich kam eben in einen Kreis rein von älteren Männern und ich komme aus schwierigen Verhältnissen und ich hatte zu Hause eben nicht das, was ich gebraucht habe und habe dort versucht, irgendwie mich zurechtzufinden. Also es waren Bekannte und Freunde von mir, aber das bewegte sich dann auch in Musikerkreisen. Also ich kam dann einfach in ein Netz von älteren Männern und die haben meine Hilflosigkeit einfach ausgenutzt und dann war recht schnell klar halt, dass man das mit mir machen kann. So kam ich eben in diese Kreise rein.
Daria hat uns auch gesagt, warum sie für Sex Geld genommen hat und was das mit ihrer Herkunft, ihrem Elternhaus zu tun hatte.
Ich wollte dann einfach unabhängig sein und mich einfach aus dem Ganzen befreien von meinem Elternhaus und auch unabhängig sein und mir ein Leben alleine finanzieren. Und ich habe zu der damaligen Zeit mit 17, ich bin dann nebenbei noch nur in die Schule gegangen, keine andere Möglichkeit für mich gesehen in der Hinsicht und habe mir dann sozusagen meine Flucht dadurch finanziert von zu Hause.
An ihren ersten Sex gegen Bezahlung kann sich Daria bis heute erinnern, das hat sich eingebrannt.
Also ich hatte so viele Freier, aber an meinen ersten kann ich mich bis heute erinnern. Er war nicht so alt und wir waren auch vorher was essen und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dem erzählt habe. Auf jeden Fall nicht, dass ich 17 bin und zur Schule gehe. Es war einfach ganz komisch. Ich habe mich komplett abgespalten sofort, aber danach, als ich dann das Geld bekommen habe, war das einfach so ein krasses Gefühl und irgendwie war dann auch irgendwas durchbrochen, so eine Hemmschwelle einfach. Und das hat mich auch nachhaltig verändert natürlich, weil das macht man jetzt nicht einfach so, das würde ich mir auch überlegen und ich würde es auch keiner Frau raten, das auch nur auszuprobieren, weil allein ein Freier kann einen echt kaputt machen.
Daria hat die Treffen als Escort primär übers Netz vereinbart.
Also ich habe mich damals angemeldet auf so einer Escort-Seite, die ziemlich bekannt ist und habe da eben mein Profil geschalten und habe dann mich immer weiter eben mit Männern getroffen. Am Anfang war ich total unvorsichtig, also ich habe niemandem Bescheid gesagt und habe das alles für mich alleine gemacht und später habe ich dann schon Freundinnen und so weiter dann eingeweiht, die mir dann Sicherheitspersonen waren und wussten, wann ich wohin gehe und mit wem ich mich treffe und eine Uhrzeit ausgemacht, wenn ich mich wieder melde. Tja, und so ging das dann ein paar Jahre. Freude war dabei nie. Auf der einen Seite ist es natürlich die Existenzangst gewesen, weil ich ziemlich durchs System gefallen bin, weil ich halt noch so jung war und da ist es dann schwierig, schon allein Sozialleistungen zu kriegen. Auf der anderen Seite wollte ich einfach unabhängig bleiben und natürlich, je mehr Freier man hat, umso mehr traumatisiert ist man. Und ich habe eine Zeit lang nicht dran geglaubt, dass ich irgendwas anderes in meinem Leben machen kann. Und dann hat es mich eigentlich immer wieder zurückgezogen.
Und irgendwann hat Daria gemerkt, die Arbeit in der Sexarbeit, in der Prostitution tut ihr nicht gut. Sie hat mehrfach versucht auszusteigen.
Schon nach 3, 4 Jahren habe ich gemerkt, okay, es geht mir immer schlechter. Aber da ging es noch irgendwie, da konnte ich das vor mir selber rechtfertigen. Dann war ich aber in einer längeren Beziehung und während der Beziehung habe ich damit aufgehört, war nicht mehr im Escort. Und nach der Beziehung bin ich in ein finanzielles Loch gefallen. Ich war bei meinem Ex-Freund in der Eigentumswohnung gewohnt und hatte kein eigenes Geld zu der Zeit, war komplett von ihm abhängig und hatte auch keine Möbel und gar nichts. Und dann habe ich mich von ihm getrennt, stand dann ohne alles da. Dann war ich wieder in so einer Situation, wo ich komplett auf mich alleine gestellt war und musste dann eben wieder anschaffen gehen. Das war dann nochmal ein anderes Gefühl, weil ich eigentlich beschlossen hatte, ich möchte nicht mehr, aber musste.
Also, Daria sagt, die Umstände haben sie in die Situation gezwungen, als Escort zu arbeiten bzw. wieder zu arbeiten. Sie hat keine Alternative gesehen, bis sie Hilfe bekommen hat von außen.
Ich habe zu der Zeit mein Instagram-Profil angefangen. Und darauf wurde dann eine andere Aussteigerin aufmerksam, die mir eine nette Nachricht geschrieben hat, ob ich denn Hilfe brauche. Und das war für mich am Anfang richtig, richtig schwer anzunehmen. Ich war es halt gewohnt, das alles mit mir selber auszumachen, aber sie hat nicht locker gelassen. Sie hat mich dann zu einer Ausstiegsstelle vermittelt, Sisters. Die haben mir dann geholfen, also dass ich eine Beratung hatte und dass sie mich auch finanziell unterstützt haben in der ersten Zeit, dass ich einfach das auffange, was ich sonst mit dem Escort verdient habe, dass es mich da nicht in ein finanzielles Loch reißt und ich erstmal ein bisschen weniger Existenzangst habe und mich darauf konzentrieren kann, jetzt auszusteigen.
Daria hat den Ausstieg geschafft. Sie wünscht diese Erfahrung niemand. Das Interview mit ihr hat ursprünglich Dominik Schottner für die Ab 21 geführt. Komplett anders gelagert ist der Weg von Ilan Stefani. Und das zeigt vielleicht, was es eben für verschiedene Blickwinkel da gibt. Auch sie hat als Prostituierte gearbeitet. Sie ist aber aus Neugier in die Prostitution, in die Sexbranche, hat während ihres Studiums mit Anfang 20 in einem Bordell in Berlin gearbeitet, auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich habe Ilan in einer Stunde Liebe-Folge gefragt, wieso sie da rein ist.
Also es hat mich einfach interessiert, unabhängig davon, ob ich selber in der Prostitution arbeite. Und zwar durch meine Jugend, in der ich Feministin war und Ali Schwarzer gelesen habe. Oder ich bin immer noch Feministin, aber damals war ich sehr klar dieser Meinung, Prostitution ist sexuelle Gewalt gegen Frauen und ich war gegen Prostitution. Und in den Texten von Ali Schwarzer geht es immer um diese böse Hurenorganisation Hydra in Berlin. Das ist sowas wie
so eine Selbsthilfeorganisation.
Genau, das ist so, Frauen arbeiten dem sexuell übergriffigen Patriarchat zu. Und als ich nach Berlin gezogen bin, war ich einfach neugierig, den Feind kennenzulernen. Und
man muss dazu sagen, das ist eine Organisation, wo sich Huren selber organisieren, ne?
Genau, mittlerweile sind es hauptsächlich im Team Sozialarbeiterinnen, aber natürlich ist der Kontakt mit Sexarbeiterinnen unglaublich eng.
Du dachtest also, das sind die ganz Bösen und wie bist du damit in Kontakt gekommen?
Es gab damals freitags immer ein Frauenfrühstück, bei dem auch Nicht-Prostituierte zugelassen waren. Und so setzt ja auch mein Buch ein, dass ich auf diesem Frauenfrühstück dann erwartet habe, auf Sexbomben zu treffen. Und diese Frauen haben alle Deutsch geredet und über Waldorfschulen und über den letzten Urlaub und über ihre Ehemänner. Und ich war sehr erbost und bin zu einer Sozialarbeiterin gegangen und habe gesagt, sag mal, habt ihr überhaupt gar keinen Kontakt zu echten Prostituierten? Kommen die nie hierhin? Und sie sagte, Ilan, du bist hier die einzige Nicht-Prostituierte.
Die waren alles Sexarbeiterin, Prostituierte.
Genau. Und durch diesen Moment brach so viel in meinen Klischees zusammen und so viel in meiner Idee, Prostituierte sind andere Menschen als wir richtigen Frauen, dass ab dem Moment meine Neugierde mich an die Hand genommen hat und ich einfach immer weiter in diesen Bereich hineingegangen bin.
Wann kam dann so der Schritt, dass du sagst, ach, vielleicht möchte ich das auch mal selber ausprobieren?
Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, es war wirklich so eine immer stärker werdende Neugierde beziehungsweise das Gefühl, wenn ich bei diesem Thema nicht dranbleibe, dann bin ich irgendwie unzufrieden. Und ich habe gewusst, dass Hydra Einstiegsberatungen macht für Frauen, die sich mit dem Thema Prostitution befassen wollen. Dann habe ich eine Einstiegsberatung gemacht. Dann haben die mich abgefragt, ob da irgendwie ein Zuhälter oder so im Hintergrund ist. Und ich habe diese Art von Jobberatung irgendwie so weit bestanden, dass sie mir zwei Bordelladressen gegeben haben. Und das eine war in meiner Nähe. Und da bin ich hingegangen und da bin ich 2 Jahre geblieben als Paula.
Was hat sich daran gereizt? Wolltest du da was Neues ausprobieren? Hast du gesagt, so das checke ich jetzt auch auf Realität ab?
Es war einfach die junge Frau, die sehr, sehr neugierig war auf echte Kontakte unterhalb vom Smalltalk. Und ich glaube, das hat mir sehr früh gedämmert, dass so angeblich oberflächlich wie Prostitution ist, in der Tiefe sehr menschliche und sehr fundamentale Themen behandelt werden. Und das hat mich auch tatsächlich die 2 Jahre fasziniert. Diese Nacktheit, die seelisch dem hinterherkommt, dass wir körperlich nackt sind. Was ich gehört habe über das Verhältnis zu ihren Ehefrauen, über die Trauer, diese Ehefrau nicht mehr zu erreichen, über die Art und Weise, wie die Männer in sich selber herumschieben, was mache ich denn mit meinem Trieb, damit er mich in Ruhe lässt, wenn ich arbeite und so weiter. Das sind schon Einblicke, die man bekommt, wenn man mit so vielen Männern Sex hat.
Das heißt, was hast du da für Geschichten gehört? Da haben Leute gesagt, ich gehe hier hin, weil mit meiner Frau habe ich schon Monate keinen Sex mehr gehabt.
Genau, das zum Beispiel. Ganz häufig gibt es auch so was Schützendes, wo der Freier sich vor seine Ehefrau stellt und sagt, aber Paula, dass ich hier bei dir bin, das hat mit meiner Ehefrau nichts zu tun. Es gibt etwas, wo Männer, glaube ich, den Puff nicht nur nutzen, um ihre Familie und ihre Ehe und ihre sonstige Situation zu zerstören, sondern auch, um sie zu schützen. Sie wissen mit einem Teil ihres in Anführungsstrichen Triebes nicht, wie sie besser umgehen sollen. Also zum Beispiel habe ich von einem Mann erfahren, dass er eine ganz tiefe Selbstablehnung hat. Und das hätte ich ihm jetzt so nie, ich hätte das nie gedacht. Und er sagt aber, beim Sex ist für mich unglaublich schwierig, mir selber Lust zu erlauben. Das ist überhaupt nicht das typische Freier-Klischee. Und das sind Dinge, die sehr, ja, die mindblowing waren für das, mit welchen Täter-Klischees wir auch erstmal über Freier nachdenken.
Ilan, was hast du denn rausgekriegt? Also warum gehen Männer überhaupt ins Bordell? Geht es da um Suche nach Nähe oder oft dieser Vorwurf der Machtausübung?
Also es ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich habe eben gerade das Wort Trieb in Anführungsstrichen verwendet. Jedenfalls Triebabfuhr ist es nicht. Freier gehen nicht zu Huren für Triebabfuhr, obwohl 95% aller Freier jetzt von mir aus mir widersprechen und sagen, doch, ich habe den Schwanz und ich habe hier die Triebabfuhr, bitte glaub mir. Trotzdem halte ich dieses Motiv für oberflächlich. Ich glaube, Männer werden ganz anders konditioniert als Frauen in dem, wie sie ihre Bedürfnisse identifizieren. Aber im Körper sind es pur seelische, menschliche, körperliche Bedürfnisse, die mit Berührung und die mit Richtigsein zu tun haben. In der Tiefe liegt, sich sexuell und körperlich und als Mensch richtig zu fühlen. Und das wird Männern fundamental weggenommen in dieser Konditionierung, in der die männliche Sexualität per se sehr, sehr nah dran ist an der übergriffigen oder Tätersexualität. Davon eine Pause zu machen in einer sexuellen Begegnung, das ist Männern sehr, sehr viel Geld, sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand und Geheimnis wert. Das Klischee ist ja auch, die Hure wird überwältigt. Ich glaube, Huren sind die erfahrensten Frauen überhaupt in dem, wie man einen Mann lenkt, ob er es mitbekommt oder nicht. Aber ich habe von Kolleginnen auch gelernt, die haben auch gesagt so, Alter, wir machen was anderes. Ich will das hier gerade nicht machen, das macht mir keinen Spaß. Also von dem, wie Huren Grenzen setzen können, wenn sie in fairen Bedingungen arbeiten dürfen, von dem, wie die Grenzen setzen können, können alle Frauen in dieser Gesellschaft viel, viel lernen.
Du hast Alice Schwarzer sehr geschätzt. In deiner Jugend hast du gesagt, sie zeichnet natürlich ein ganz anderes Bild. Da gibt es keine selbstbestimmten Frauen, die Ahnung haben von Körpern. Die Männer sind da eher die brutalen Täter, die Frauen das Opfer. Was sagst du dazu?
Das gibt es. Und ich bin die Letzte, die Zwangsprostitution verharmlosen möchte. Und Zwangsprostitution, wo wir uns vorstellen, eine Frau, die jetzt irgendwie 15 Mal am Tag zum Sex gezwungen wird von ihrem Zuhälter mit irgendwelchen Freiern, die hat natürlich 15 Mal am Tag Kontakt mit Männern, die doch merken können und die auf einer Ebene doch ganz genau merken, dass es dieser Frau nicht gut geht. Mhm. Das heißt, wir haben eine enorme kulturelle Abstumpfung. Was ich sage, sind 2 Dinge dazu. Das eine ist, ich bezeuge durch mich und mein gesamtes Kollegium, es gibt Prostitution komplett unabhängig von Milieu, komplett unabhängig von Ausbeutung.
Nicht aus Notlagen.
Und das ist nicht aus Notlagen. Wirklich freie, selbstbestimmte, würdige Frauen. Wo ich übergriffig bin, wenn ich sage, ey Schätzchen, du wurdest doch sexuell traumatisiert in deiner Kindheit. Du bist nur so krank, dass du dich nicht dran erinnern kannst. Und deswegen findest du das hier toll. Das ist übergriffig. Das ist frauenverachtend. Das heißt, in einem Feminismus, in meinem Fall vielleicht einem sexuellen Feminismus, muss unterkommen, dass Prostituierte und Nicht-Prostituierte fundamental das Recht haben zu leben, wie sie wollen.
Ilan Stefani glaubt, dass es in der Prostitution eigentlich um tiefer liegende Bedürfnisse geht. Heute arbeitet sie als Körpertherapeutin, gibt Workshops, ist also in diesem Bereich in gewisser Weise auch geblieben. Mehr von ihr, noch mehr Perspektiven und auch von Daria könnt ihr in der jeweiligen Podcast-Folge hören. Die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Deutschland gilt als Bordell Europas. Ein Großteil der weiblichen Prostituierten stammt aus vergleichsweise armen Ländern, wie zum Beispiel Rumänien und Bulgarien. In Schweden dagegen ist Prostitution illegal. Dort droht Freiern Knast. Wie kann das sein, dass die rechtliche Lage in zwei westlichen Ländern so krass unterschiedlich ist? Dafür müssen wir ein bisschen in die Historie schauen. 1998 hat Schweden sich entschieden, Prostitution zu kriminalisieren. Als Befreiung der Frauen, so wurde das damals gesehen. In dem Sinne, dass der Kauf von Sex verboten wurde. Deshalb heißt dieser Ansatz heute auch nordisches Modell oder eben Sexkaufverbot. Vorangetrieben haben das damals in Schweden die Sozialdemokraten. Das total Paradoxe ist, fast zeitgleich haben in Deutschland die SozialdemokratInnen zusammen mit den Grünen hier, die da waren damals in der Regierung, Prostitution rausgeholt aus der Sittenwidrigkeit und mehr oder weniger zu einem normalen Job erklärt, auch im Sinne von sexueller Befreiung sozusagen. Die Leute könnten sich jetzt auch bei der Krankenversicherung zum Beispiel anmelden. Die Historikerin Susanne Dodier hat dazu geforscht.
Also in Deutschland war vorher Prostitution sittenwidrig und die Linken haben gegen dieses Sittenwidrigkeitsgesetz gekämpft, gegen die Christdemokraten. In Schweden aber gibt es fast keine Christdemokraten und Schweden glauben meistens, dass sie ganz säkularisiert sind, also dass Religion keine Rolle mehr spielt. Das fußt auch auf der Idee, dass der Staat eine Norm vorgeben soll, was ein gleichberechtigtes Leben ist. Das Prostitutionsgesetz ist eins von den Flaggschiffen für diese Gleichstellungspolitik, für die Schweden in der ganzen Welt berühmt sein möchte. Ich glaube, dass ein Problem mit dieser Lobbyarbeit ist, dass wenn das Gesetz tatsächlich in andere Länder übertragen wird und dann merkt, dass dieses Gesetz auch ganz viele Nachteile hat, weil es evaluiert wird und man dann merkt, dass es nicht so einfach ist, wie zunächst gedacht.
Mittlerweile haben einige Länder das übernommen, dieses Sexkaufverbot von Schweden, auch in Norwegen und Frankreich. Da droht Freiern Strafe. Andere Länder wie Finnland und Dänemark haben gesagt, nein, nicht illegalisieren. Sie haben sich gegen das nordische Modell entschieden, weil es nicht zielführend sei. In wieder anderen Ländern wie Spanien oder Italien ist Prostitution komplett legal und unterliegt keinen speziellen Regeln. Also Europa ist da echt sehr gespalten, wie es damit umgeht. Ja, da fragt man sich, was sagt denn die Forschung? Hat hier zum Beispiel dieses schwedische Modell Zwangsprostituierten oder Opfern von Menschenhandel geholfen? Das Problem ist, das ist nicht so klar. Schweden hat einen Bericht vorgelegt, wonach seit der Einführung dieses Sexkaufverbots die Straßenprostitution in Schweden um die Hälfte zurückgegangen ist. KritikerInnen sagen aber, naja, das liegt vielleicht mehr an der Digitalisierung, dass die Leute sich heute übers Netz oder Apps verabreden. Und auch dieser schwedische Bericht sei nicht wirklich sauber wissenschaftlich gewesen. Auch Norwegen hat eine Evaluation vorgelegt. Demnach ist die Nachfrage nach käuflichem Sex schon etwas gesunken. Aber gleichzeitig sagt dieser Bericht auch, naja, infolge dieses Rückgangs der Prostitution, da ist der Konkurrenzkampf unter den Sexarbeitenden stärker, härter geworden. Und die Preise für käuflichen Sex sind gesunken. Also schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Es kommt halt sehr drauf an, wen ihr fragt. Und oft wird dann auch sehr um die Interpretation gefeitet, um die Frage, ist die Mehrheit der Frauen zum Beispiel eher freiwillig in der Prostitution oder ist sie das eher unter Zwang? Und die Frage, wie definiert man dann Zwang, wirtschaftlicher Zwang, Zwang von anderen Personen? So richtig valide sagen kann man das bis heute nicht. Ich möchte euch die Position aber an die Hand geben, der politischen AkteurInnen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker, die fordert seit Jahren für Deutschland ein Sexkaufverbot, das schwedische Modell. Sie macht sich unter anderem mit Dorothee Bär von der CSU und auch noch anderen Abgeordneten für das nordische Modell stark. Ich habe sie gefragt, warum.
Ja, wir sind gemeinsam der Meinung, dass die Zustände, wie sie heute in Deutschland in der Prostitution bestehen, so nicht weiter hingenommen werden können. Sie sind für die große Mehrzahl der in der Prostitution Tätigen unerträglich. Die sind nicht freiwillig da und werden zu schwer erträglichen Praktiken gezwungen, auch gegen erkennbaren Widerstand und Ekel. Und darüber hinaus ist es für uns auch ein gesellschaftliches Thema. Ist es eigentlich normal für eine Gesellschaft, wollen wir so leben, dass es für Männer kein Problem ist, Frauen zu kaufen? Welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Partnerschaften und auf die Begegnung von Männern und Frauen zum Beispiel am Arbeitsplatz?
Mhm. Was ist da Ihre Hauptmotivation? Also sind das eher moralische Gründe oder wollen Sie sexarbeitenden Frauen und Männern möglicherweise auch helfen?
Also es geht darum, denen zu helfen, die da eben nicht freiwillig sind in dieser Situation. Da geht es um Opfer von Kriminalität letztendlich. Das ist mal der eine Aspekt. Der andere, der gesellschaftliche Aspekt, wurde schon genannt.
Jetzt gibt es auch Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter, die sehr selbstbestimmt auf die Straße gehen. Wenn es so ein Sexkaufverbot geben würde, würden Sie denen nicht die Existenzgrundlage nehmen?
Das hat natürlich Auswirkungen auf die. Das ist schon ganz klar. Aber aus meiner Sicht müssen wir als Staat unseren Schutz, den staatlichen Schutz orientieren an den Schwächsten und nicht an denen, die auch für sich selber reden können. Das ist also ganz klar meine Zielrichtung, denen zu helfen, die nicht für sich selber sprechen können, weil sie teilweise gar kein Deutsch können, weil sie gar nicht wissen, in welcher Stadt sie sind, die die Bordelle teilweise gar nicht verlassen können. Prostitution ist in Schweden auch nicht komplett vom Erdboden verschwunden. Auch dort gibt es weiterhin Frauen und Männer in der Prostitution. Das heißt, ein gewisses Geschäftsmodell mag es da sogar noch geben. Es ist nur das nicht das, was bei mir an erster Stelle steht, sondern ich frage mich, wie kann ich denen helfen, für die die Zustände unerträglich sind. Und dafür ist das nordische Modell eben geeignet.
Die Gegenseite argumentiert da ja, dass sozusagen Prostitution dann möglicherweise noch mehr in den Untergrund verschwindet, die Bedingungen noch schlimmer werden und eigentlich ja das, was Sie sagen, dass Menschen zu etwas gezwungen werden, was sie nicht wollen, dass Menschenhandel ja jetzt schon verboten ist, müssten Sie sich nicht dann dort fokussieren?
Der Menschenhandel findet im Moment statt und wird verdeckt von der Legalität der Prostitution. Es ist ganz, ganz schwierig für die Ermittler, Anknüpfungspunkte zu finden, weil eben alles legal ist. Und man muss im Prinzip schon haben, dass ein Opfer sagt, ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten, um einen Menschenhandel aufzudecken. Und das findet fast nicht statt, weil eben hinzu kommt eine Bedrohungssituation, in der die Frauen sich das sehr wohl überlegen, ob sie das riskieren können. Die Situation heute in der Prostitution ist so schlimm und gravierend, dass ich mir nicht vorstellen kann, was in der Illegalität sich noch verschlechtern soll.
Es geht nur mit einem Sexkaufverbot pauschal. Prostitution muss illegal werden. Nur Menschenhandel und Zwangsprostitution bekämpfen reicht nicht, geht nicht, sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker. Damit ist sie auf einer Linie mit der Mehrheit der EU-Parlamentarier. Die haben sich Mitte September für ein solches Sexkaufverbot in Europa ausgesprochen. Dagegen kämpft der Berufsverband Erotische und sexuelle Dienstleistungen. Darin sind selbstbestimmte Sexarbeitende, Frauen, Männer, Trans organisiert, darunter auch Johanna Weber. Und ich habe sie gefragt, wie reagiert der Verband darauf, dass sich die EU-Parlamentarier mehrheitlich für ein Sexkaufverbot aussprechen?
Was soll man da sagen? Der Beschluss ist ja nicht bindend. Aber die Bedeutung, die darf man nicht unterschätzen. Und wir sehen das mit ganz großer Sorge, dass mit falschen Zahlen und unzulänglichen Verallgemeinerungen immer mehr Land gewonnen wird.
Was sind denn diese Verallgemeinerungen oder falschen Zahlen, wo ihr sagt, das stimmt so einfach nicht?
Es werden als Beispiel für Leidensgeschichten auch immer wieder dieselben Geschichten von in der Regel Frauen angeführt. Und das ist auch tragisch, was diesen KollegInnen passiert ist. Aber es kann nicht auf die Allgemeinheit übertragen werden. Man musste eigentlich mal genau hingucken, was sind für diese 3 oder 5 Personen, die da immer auftauchen, was sind da die wirklichen Probleme gewesen und wo sind da die Lösungsansätze zu finden?
Das, was von der anderen Seite immer wieder gesagt wird, wir hatten eben auch Frau Elisabeth Winkelmeier-Becker, dass die große Mehrheit der Prostituierten sozusagen unter irgendeiner Form von Zwang in der Branche arbeitet, das sehen Sie so nicht so.
Ja, da muss man ja mal den Begriff Zwang definieren. Die meisten Menschen gehen ja im Kapitalismus arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen und nicht, weil sie jeden Morgen freudestrahlend gerne an ihren Bürojob gehen. Ich wünsche mir, oder auch wir als Verband, wir wünschen uns, dass in der Sexarbeit nur diejenigen tätig sind, die sich dafür entschieden haben. Und diese Entscheidung kann auch die Notwendigkeit zum Geldverdienen sein.
Das heißt aber grundsätzlich, dass es Zwangsprostitution gibt oder dass es auch Menschenhandel gibt in diesem Kontext, das bestreitet der BSDEV auch gar nicht.
Nein, natürlich gibt es auch Missstände. Es gibt viele Missstände in der Sexarbeit. Dazu gehört auch Zwangsprostitution oder Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Das sind Straftatbestände, die bestehen schon. Und da kann man sich darüber unterhalten, wieso ist es so schwierig, diese Straftatbestände aufzudecken. Also es geht mir darum, darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Sexkaufverbot total gut klingt, aber leider überhaupt nicht funktioniert. Denn wenn unsere Kunden bestraft werden, dann kommen erstmal wesentlich weniger. Das soll auch so sein, laut diesem Konzept. Und das Konzept sieht dann vor, dass wir dann alle aufhören, weil wir ja nicht mehr genug zu tun haben. Das Problem ist, ich werde dann aufhören. Diejenigen, die keine Alternativen haben, die werden auf jeden Fall weiterarbeiten müssen und zwar unter erschwerten Bedingungen. Denn es gibt keine Bordelle mehr, die sind verboten wegen Förderung der Prostitution. Es gibt keine Terminwohnung und nichts mehr. Das heißt, die Bedingungen sind viel schwieriger.
Wobei ja die Freier bestraft werden sollen. Aber Sie befürchten, habe ich das richtig verstanden, dass dann sozusagen die Ärmeren, die Schwächeren innerhalb der Sexarbeit die Leidtragenden sind?
Ja, das befürchte ich. Natürlich ist damit verbunden, dass es so umfangreiche Umstiegsprojekte geben soll für alle Sexarbeitenden, damit man dann halt sofort eine andere Tätigkeit findet. Das sehe ich nicht. Das würde nämlich Millionen kosten. Und wenn, dann müssten wir erstmal diese ganzen Projekte auf die Beine stellen und dann könnte man über ein Sexkaufverbot oder irgendwas reden. Und ich glaube, das wird so kommen wie in Frankreich, dass das nordische Modell eingeführt wird und dann gibt es so handverlesen einige Umstiegsprojekte, aber die meisten werden total alleine gelassen und arbeiten eben genau, wie ich gesagt habe, unter erschwerten Bedingungen weiter.
Was wäre denn aus Sicht des BSD sozusagen der richtige Weg im Umgang mit Prostitution, mit Sexarbeit?
Wir brauchen eine vollständige Entkriminalisierung der kompletten Sexarbeit. Also auch Prostitutionsstätten legal, die Kunden sollen sich nicht strafbar machen, keine Sperrgebiete und so weiter. Und wir brauchen außerdem mehr aufsuchende Beratung und auch wesentlich mehr alternative Beschäftigungsmöglichkeiten und Umstiegsbegleitung, damit diejenigen Kollegen, die in der Sexarbeit sich nicht wohlfühlen oder sagen wir mal, für die Sexarbeit überhaupt nicht die richtige Tätigkeit ist, dass die dann auch wirklich was anderes machen können. Und dafür brauchen wir kein Sexkaufverbot.
Jetzt habe ich eben schon rausgehört, Sie rechnen aber momentan eher damit, dass es ein Sexkaufverbot auch in Deutschland geben wird?
Nein, ich rechne nicht damit, dass es ein Sexkaufverbot in Deutschland geben wird, aber wir sind da gerade auf einem steinigen Weg und den müssen wir gehen.
So, Johanna Weber vom BESDEV. In diesem Berufsverband sind vor allem selbstbestimmte Sexarbeitende organisiert. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen Überblick bekommen über diese, ja, doch sehr verfahrene Debatte, wo es sehr widersprüchliche Aussagen gibt. Und ihr konntet so ein bisschen in diese verschiedenen Blickwinkel und Narrative reinschauen. Ihr seht, es ist sauschwer, da die richtige Lösung zu finden. Und ja, es gibt jetzt so viele Optionen. Ein Sexkaufverbot würde sicherlich den freiwillig dort arbeitenden das Leben sehr, sehr schwer machen. Fakt ist aber auch, dass eben Deutschland eine Art Bordell Europas ist. Das ist relativ unumstritten. Laut BKA sind die Zahlen bei sexueller Ausbeutung zuletzt 2022 deutlich gestiegen. Das sagt ein entsprechendes Lagebild. Was will denn jetzt die Bundesregierung, die Ampel? Die will das Prostituiertenschutzgesetz überprüfen. Das gibt's ja jetzt schon so um die 6 Jahre. Sie will Menschenhandel und Zwangsprostitution besser bekämpfen. Nicole Bauer ist im Bundestag Sprecherin der FDP für Frauenpolitik und Diversity und hat diese Woche im Deutschlandfunk gesagt:
Ich glaube, wir müssen die Thematik ein bisschen aufteilen. Wir haben in Deutschland tatsächlich leider immer noch Menschenhandel und Zwangsprostitution, die wir wirklich vollumfänglich auch mit den Bundesländern, aber auch mit der EU und auch mit internationalen Behörden auch entsprechend bekämpfen müssen. Das ist der eine Schritt. Das andere ist, diese sexuelle Selbstbestimmung, Frauen, die dieser Tätigkeit nachgehen wollen und können, dass wir denen auch entsprechend ein Umfeld schaffen, wo Prostitution auch möglich ist. Dazu gilt es für mich tatsächlich, noch viele weitere Punkte auf den Weg zu bringen. Es existieren ja in Deutschland aktuell zwei Gesetze, einmal das Prostitutionsgesetz und einmal das Prostituiertenschutzgesetz. Das letztere ist ja auch aktuell in der Evaluierung und die Ergebnisse sollen 2025 vorgelegt werden. Aber für uns als FDP-Bundestagsfraktion ist schon klar, dass wir handeln müssen in beiderlei Richtungen. Einerseits müssen wir dringend auf europäischer und internationaler Ebene die Zusammenarbeit im internationalen Kampf gegen Menschenhandel verstärken und ausbauen, auch auf EU-Ebene eine Anti-Menschenhandel-Koordinierungsstelle schaffen. Und auf der anderen Seite bedarf es auch vielerlei Handlungsbereiche in nationaler Ebene, beispielsweise der Zugang zur Gesundheitsversorgung, das Thema Einbehaltung von Ausweispapieren, künftig strafbar ist und vieles mehr, dass wirklich die Menschen, die Frauen oder auch die Männer, die diesem Beruf oder dieser Tätigkeit vielmehr nachgehen, können auch diese Rahmenbedingungen schaffen, die sie einerseits schützen, aber sie dennoch selbstbestimmt ihre Tätigkeit ausüben lassen.
Für ein Sexkaufverbot im schwedischen Sinne, für eine Kriminalisierung von Sexkaufenden gibt es in der Ampelregierung derzeit keine Mehrheit. Nochmal Nicole Bauer.
Es ist nun mal schon so, dass wir unbedingt umfangreiche Dunkelfeldstudien brauchen, wo auch Expertinnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus den Fachberatungsstellen in die Planung und Auswertung dieser Studie inbegriffen werden. Denn wir haben hier zwei Themen, die zwar ineinander greifen, die ja auch verschmelzen und deshalb macht es die Sachlage auch so komplex, einerseits zu bekämpfen den Menschenhandel und die Zwangsprostitution und auf der anderen Seite ist es die selbstbestimmte oder halt die Tätigkeit der Prostitution an sich, die ich nicht kriminalisieren würde.
Ihr seht, es bleibt verdammt spannend, wie es in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern weitergeht, wie sich andere Länder entscheiden, welchen Weg sie da finden, was vielleicht auch die Forschung rausbekommt, was besser gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution helfen würde. Wir haben ja auch in einer Stunde Liebe schon viele Aspekte beleuchtet rund um Prostitution, zum Beispiel auch eine ganz üble Masche, die Loverboy-Masche, wo junge Frauen meist von Männern in die Prostitution gedrückt werden, indem da Liebe vorgegaukelt wird. Aber wir haben auch auf andere Seiten geguckt, wie zum Beispiel eine Ausbildung aussehen könnte. Eine empowernde Ausbildung für Sexarbeitende. Ihr klickt euch da gerne mal durch die Episoden. Das soll es zu dem Thema gewesen sein. Jetzt zum Schluss noch was ganz anderes. Abseits der Prostitution, das Liebestagebuch. Am Anfang einer Beziehung, da hat man ja doch meist so eine rosarote Brille auf, schwebt auf Wolke 7 und findet das Gegenüber nice, nice, nice. So war es auch bei Emma. Doch irgendwann, ja, da gehört zu einer Beziehung meist auch Streit oder zumindest eine Uneinigkeit, Diskussionen. Emma erzählt euch heute von der Streitkultur mit ihrem Partner.
Es kam jetzt schon ein paar Mal dazu, dass wir leichte Meinungsverschiedenheiten hatten, aber wir konnten das jedes Mal hinterher ziemlich gut lösen. Und vorher war es immer so, in meinen vorherigen Beziehungen beziehungsweise in meinen länger- oder kurzfristigen Dating-Geschichten, dass eine Meinungsverschiedenheit oder ein Streit meistens dazu geführt hat, dass der Kontakt weniger wurde oder ja, diese Verbindung irgendwie direkt zu Bruch gegangen ist. Und gerade wenn man eben auch in der Kindheit nicht gelernt hat, wie man richtig streitet und man keinen guten Umgang mit Konflikten irgendwie gelernt hat, ist das immer ein unangenehmes Gefühl. Und gerade wenn man eben negative Erfahrungen gemacht hat mit ja, Beziehungspersonen, kann sich das im Zweifelsfall sehr ja, schlimm anfühlen. Und mit meinem Partner war es hingegen so, dass wir hinterher das sehr gut besprechen konnten, beziehungsweise ich mich im Konflikt, in der Konfliktsituation nicht unsicher gefühlt habe. Und zwar war das konkret neulich so, dass wir telefoniert haben miteinander und wir haben über Verkehrspolitik gesprochen, über Fahrradwege in Städten, über Verkehrsführung, über Autos und Fahrräder. Und dann haben wir uns über was super Banales gestritten, nämlich über Fahrradbügel, wo man eben sein Fahrrad gegenlehnen kann und anschließen kann, so diese freistehend sind. Und er war der Meinung, dass man auf jeder Seite zwei Fahrräder stehen haben kann, dass man insgesamt quasi vier Fahrräder gegen so einen Fahrradbügel schließen kann. Und ich war der Meinung so, hey, nein, das kannst du vielleicht mit deinem ultraleichten Fahrrad oder das kann man vielleicht mit dem Rennrad machen, aber nicht mit so einem Alltagsrad, was man so durch die Stadt bewegt und so. Das ist doch auch einfach manchmal ein bisschen schwerer, wenn es ein Stahlrahmen ist. Und dann haben wir uns da irgendwie so hin und her gestritten und ich war der Meinung, nein, es geht an jeder Seite nur ein Fahrrad, weil das fällt auch sonst um. Und er meinte so, nein, man kann das auch platzsparend nutzen und man kann von jeder Seite zwei Fahrräder gegenschließen. Und dann habe ich so gemerkt, so, hä? Warum besprechen wir das denn eigentlich gerade am Telefon? Und ich habe dann halt kurz überlegt, lohnt sich das jetzt, sich jetzt wegen sowas Banalen zu streiten? Und ich war dann so in dieser Streitlust und dachte so, ja, mir geht es jetzt hier ums Prinzip. Und habe dann so kurz im Kopf geprüft, kann ich das jetzt bringen oder sollte ich mich zurücknehmen? Einfach so, weil ich es halt früher immer so gemacht habe, aus Angst, dem anderen irgendwie zu viel zu sein oder irgendjemandem vor den Kopf zu stoßen, habe ich dann halt sehr oft früher bei solchen banalen Themen irgendwie gesagt, so ja, ist okay. Und diesmal habe ich halt gedacht so, nö, ich bleibe jetzt hier mal auf meinem Standpunkt stehen und das diskutieren wir jetzt aus. Und das haben wir am Telefon gemacht. Wir haben dann zwar beide gemerkt, während des Telefonats, so, oh scheiße, ey, es bringt gar nichts, sodass wir dann irgendwann gesagt haben, so du, ey, es fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an. Lass uns mal dieses Thema hier begraben und lass mal noch über was ganz anderes Schönes irgendwie noch sprechen, bevor wir jetzt hier, es war auch, glaube ich, kurz vorm Einschlafen oder so, und haben uns dann darauf geeinigt, ja, oh fuck, okay, wir besprechen das gegebenenfalls nochmal, wenn wir uns sehen oder wenn wir vielleicht auch in der Stadt sind und mal vor so einem Fahrradbügel stehen, können wir das ja mal ausprobieren. Aber wir konnten dann auch beide sagen, okay, das hat sich gerade nicht gut angefühlt. Aber trotzdem haben wir beide so eine richtige Streitlust entwickelt über so ein banales Thema und haben uns da am Telefon fast angeschrien. Am nächsten Tag, als wir uns gesehen haben, haben wir nochmal darüber gesprochen irgendwie und haben versucht herauszufinden, warum das bei uns auf einmal so losging mit diesem Streit am Telefon über so ein Thema und wie wir uns dabei gefühlt haben und wie wir vielleicht in Zukunft solche Meinungsverschiedenheiten irgendwie anders lösen könnten oder einfach nicht gleich so einen richtigen Streit draus machen. Aber das hat mir irgendwie gezeigt, wie sich Streiten auch anfühlen kann und dass sich das auch cool anfühlen kann. Und vor allem, wenn man halt weiß, okay, ich kann mit ihm am nächsten Tag darüber sprechen. Also war für mich allein die Aussicht darauf, das klärende Gespräch, schon sehr hilfreich in dem Streitmoment.
Danke Emma fürs Teilen und das war's für heute. Einige Sequenzen dieser Folge haben wir wiederholt. Ich sage danke für euer Interesse an einem so komplexen politischen Thema. Feedback, Kritik und Themenwünsche gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.